SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute live. Mit Katja Heinen.
SWR 1 Leute live aus Wasilmskloster Engeltal in Ingelheim. Mit einem Mann, der nicht nur selbst als Neurowissenschaftler das Gehirn erforscht, sondern auch mit seinem eigenen Gehirn ganz ungewöhnliche Leistungen vollbringt. Er kann sich zum Beispiel die Restaurantbestellung von 50 Gästen in nur 4 Minuten merken. Er kann nach 15 Minuten über 200 Namen von wildfremden Menschen auswendig und kann sie den dazu passenden Gesichtern zuordnen. Er ist mit seinem Team mehrfacher Weltmeister im Gedächtnissport und hat selbst 4 Guinness-Weltrekorde aufgestellt. Herzlich willkommen, Boris Nikolai Konrad.
Guten Morgen.
Herr Konrad.
Dankeschön.
Ich habe eben den Begriff Superhirn für Sie verwendet, obwohl ich weiß, dass Sie den eigentlich gar nicht so mögen. Ich befinde mich aber in bester Gesellschaft. Ihr Verlag hat den nämlich auch auf Ihre Bücher gedruckt. Weshalb fühlen Sie sich mit der Bezeichnung unwohl?
Spannenderweise gab es dann irgendwann ja so eine Fernsehsendung, die den Titel dann wieder ein bisschen positiver besetzt hat, wo ich auch mal teilnehmen durfte. Seitdem fühle ich mich damit auch mehr wohl. Ich finde, es wirkt immer so, als wäre das eine angeborene Sache. Das ist einfach ein Superhirn, der hat da oben ein Werkzeug, was andere nicht haben. Und darum ja, bin ich da etwas gegen, weil das einfach nicht stimmt. Das ist etwas, was ich trainiert habe. Und mein Gehirn, würde ich behaupten, unterscheidet sich von dem anderer Leute überhaupt nicht.
Das finde ich interessant. Also wenn jetzt, ich meine, die Leute hier im Publikum sehen ja, ich bin eine Frau, sie sind ein Mann. Aber wenn jetzt nur unsere beiden Gehirne nebeneinander liegen würden, also meins und ihres, ja, ohne Körper außenrum, können Sie als Hirnforscher sagen, das ist das Hirn von Frau Hein und das ist meins?
Nein, das kann ich nicht. Was ich machen kann, ist, wenn ich 100...
Wäre jetzt nicht größer?
Wahrscheinlich, aber das weiß ich eben nicht an einem Einzelfall. Das ist immer das Thema Wissenschaft. Wenn ich nur 2 Gehirne habe und die vergleiche, kann ich dann noch keine Aussage treffen. Hätte ich jetzt 100 Gehirne von Frauen und 100 von Männern, dann könnte ich mit sehr großer Sicherheit sagen, okay, das ist die Frauen, das ist die Männergruppe, weil einfach im Durchschnitt das weibliche Gehirn dann etwas kleiner ist.
Aber das liegt daran, dass ich eine Frau bin und nicht daran, dass sie einen höheren IQ haben oder sich mehr merken.
Genau.
Okay, wobei das wahrscheinlich auch der Fall ist. Jetzt ist die Frage, wenn Sie ein Gehirn eines Gedächtnissportlers, also Ihr eigenes Hirn hätten, das hochtrainiert ist und ein gleich großes Männergehirn, vergleichbarer IQ, nicht trainiert.
Genau.
Von außen könnten Sie nichts sehen, aber wenn Sie das mit den Methoden der modernen Bildgebung durchleuchten würden, gäbe es da einen Unterschied?
Das durfte ich im Rahmen meiner Doktorarbeit tatsächlich tun. Das war meine Forschung. Und selbst da, wenn ich dann 30 Gedächtnissportler habe und 30 Kontrollpersonen, heißt das bei uns, kann ich einfach vom Blick, von der Struktur des Gehirns auch keinen Unterschied feststellen. Was eben meine These durchaus stützt, dass das Gehirn an sich da gar nicht besonders talentiert ist. Ich kann mit meinen Methoden ein bisschen weitergehen. Ich kann schauen, wie viel ist denn bei dem im Gehirn los? Wie viel ist da aktiv, wenn der sich was einprägt? Und dann wird es plötzlich ganz einfach, die Gruppen zu unterscheiden, weil der Gedächtnissportler es schafft, mit seinen Techniken viel mehr Gehirnbereiche zu aktivieren, was dann am Ende auch seine Gedächtnisleistung erklärt.
Wie lange müsste ich üben, dass bei mir diese Bereiche auch aktiviert werden?
In meiner Studie durften Studienteilnehmer 6 Wochen lang üben und nach 6 Wochen konnte ich dann schon nachweisen, dass sich deren Gehirnaktivierung in Richtung der Gedächtnissportler verändert hat. Die haben nach 6 Wochen noch nicht das Level erreicht, aber die haben zum einen ihre Gedächtnisleistung im Schnitt mehr als verdoppelt und ich konnte auch wirklich am Gehirn erkennen, dass auch die Gehirnaktivierung tatsächlich sich in diese Richtung verändert.
Ist es dann nur so eine Momentaufnahme oder können die sich dann auch längerfristig Dinge besser merken?
Also bei mir mussten sie dann nach 4 Monaten wiederkommen und auch da war das Niveau immer noch enorm groß. Und ich bin, glaube ich, auch einer von ganz wenigen Forschern, die zum Teil Monate oder Jahre später noch E-Mails von Studienteilnehmern bekommen, die sich bedanken, dass sie in der Studie teilnehmen durften, weil sie gerade vielleicht die Abschlussprüfung mit einer guten Note bestanden haben und das Training ihnen da immer noch hilft. Also es ist durchaus, wenn man ein bisschen am Anfang geübt hat, ein sehr, sehr nachhaltiger Effekt. Es ist nicht nur kurzfristig.
Also Sie sagen, es kann jeder lernen, auch jederzeit oder ist es irgendwann zu spät?
Jederzeit, jedes Alter. Kleine Einschränkung, solange das Gehirn gesund ist. Wir wissen, es gibt auch Fälle, wo dann wirklich eine Erkrankung vorliegt, da mag es anders aussehen. Aber ansonsten ist das Alter wirklich egal. Selbst im Gedächtnissport gibt es auch eine Seniorenkategorie und da werden immer noch absolut verblüffende Leistungen vollbracht, auch von Menschen, die schon dann etwas älter sind als wir.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Konrad, beim Fußball wissen wir alle, wir Deutschen sind Weltmeister. Wie gut steht es in Deutschland um den Gedächtnissport?
Sehr gut. Wir haben eine jährliche Weltmeisterschaft, nicht nur alle 4 Jahre. Und ich glaube, von den letzten 10 Weltmeisterschaften, jetzt hoffe ich, übertreibe ich nicht, haben wir 8-mal gewonnen.
Wahnsinn. wenn die Fußballer jetzt von der WM nach Hause kommen, ja, und Weltmeister wurden, dann gibt's am Flughafen einen Riesenempfang, ja, es wird gefeiert. Wie ist es, wenn Sie mit Ihrem Team Weltmeister werden?
Ja, ich hatte auch einen riesigen Empfang von meiner Mama, die war froh, dass ich wieder da war. Also es ist ein bisschen anders natürlich. Es ist in anderen Ländern der Welt ein bisschen anders. In manchen asiatischen Ländern hat der Gedächtnissport einen höheren Rang. Wir haben ein bisschen bei uns das Luxusproblem, dass es sehr viele Weltmeister in sehr vielen Disziplinen gibt und auch noch etwas populäreren als dem Gedächtnissport. Da muss man sich als Denksportler manchmal ein bisschen hinten anstellen.
Es liegt vielleicht natürlich auch daran, dass so eine Fußball-WM in vielen Ländern übertragen wird und Millionen Leute das im Fernsehen verfolgen. Ich kann mich jetzt an keine übertragene Gedächtnisweltmeisterschaft im Fernsehen erinnern. Gesetzt der Fall, sie würde übertragen. Was würde man denn dann sehen als Zuschauer?
Der Grund, warum sie nicht übertragen wird, ist, dass man leider relativ wenig sieht. Es gab Meisterschaften, die in asiatischen Ländern durchaus übertragen wurden und da müssen die Fernsehmacher sich dann schon ganz schön anstrengen, dass es spannend wird. Ganz grob die Standard-Gedächtnismeisterschaft kann man sich so ein bisschen wie eine Abi-Prüfung vorstellen. Alle sitzen still an ihren Tischen und arbeiten ganz konzentriert über ihren Zetteln. Spannend ist das nicht. Aber es gibt zum Glück jetzt in den letzten 2-3 Jahren, ich habe da viel dran mitgewirkt, große Veränderungen, dass wir jetzt auch sehr zuschauerfreundliche Disziplinen haben, wo es auch 1 gegen 1 geht, immer eine Minute. Das ist dann richtig packend. Und unsere letzten Online-Meisterschaften haben da schon auch mehrere tausend Zuschauer dann in der Online-Übertragung zumindest angezogen.
Was für Aufgaben müssen Sie da lösen zum Beispiel?
Zum Beispiel müssen wir uns in einer Minute eine Zahlenfolge einprägen, so viele Ziffern wie möglich. Oder die Reihenfolge eines gemischten Kartenspiels, hat man vielleicht auch schon mal im Fernsehen gesehen, wird gerne genommen, so schnell wie irgendwie möglich. 52 Spielkarten, die werden gemischt. Der Weltrekord steht inzwischen bei 16 Sekunden, um sich einzuprägen. Und in diesen Duellen kommt es dann eben auch auf jede Sekunde an. Das ist dann wirklich wie beim Sprint. Da sieht man dann, dass der eine Sekunde schneller war als der andere. Bei uns kommt da dann noch die Spannung dazu. Das Merken ist der erste Teil. Danach muss es natürlich perfekt richtig wiedergegeben werden. Ein Fehler und die Zeit ist ungültig.
Muss man es dann mündlich sagen oder wird es dann aufgeschrieben einfach?
Bei diesen neuen Formaten ist das dann am Computer, damit dann auch bei jeder Karte der Zuschauer mitfiebern kann, ob die jetzt stimmt oder nicht. Früher war es klassisch so, dass man ein zweites Kartenspiel bekommen hat, was vorher sortiert war. Und das musste man in diese Reihenfolge bringen, damit man natürlich nicht das erste Kartenspiel noch in der Hand hat, wo vielleicht jemand dann die Rückseite mit so einem Zaubererdeck markiert hat oder so. Darum musste man das dann wirklich dann komplett wegtun und hat dann ein neues zur Wiedergabe bekommen.
Jetzt sehen Sie, Herr Konrad, ja wirklich nett und normal aus, ja? Aber die anderen Leute, die da sitzen und sich solche endlosen Zahlenkolonnen merken, sind die ebenso wie Sie oder sind es die totalen Nerds?
Ich würde behaupten, die sind fast alle ebenso wie ich. Es gibt Männer, es gibt Frauen, es gibt Jüngere und Alte. Das ist auch toll bei unserem Sport, dass wir da nicht so getrennt sind, dass auch körperlich behinderte Sportler da natürlich genauso mitmachen können. Da ist also die Vielfalt noch größer als bei anderen Turnieren, das schon, aber trotzdem sind alle ganz normal.
Bis zu welchem Alter? Das ist wahrscheinlich, man spielt dann in Alterskategorien gegeneinander, ne?
Also wir haben 4 Altersklassen, Kinder bis 12, Junioren, das ist dann 13 bis 17, die Erwachsenen und dann gibt es noch Senioren, da darf man dann ab 60 mitmachen und das geht dann wirklich von 6 bis 86, wie so manche auf Spielen draufsteht, ist es im Gedächtnissport dann auch.
Also es gibt auch Leute über 80, die bei sowas mitmachen?
Ja.
Die haben ja dann auch Zeit zum Üben.
Ja, das stimmt durchaus. Es gibt der aktuelle Senioren-Weltmeister, oder jetzt gerade wurde er geschlagen von einer Österreicherin, die gerade die 60 jetzt erreicht hat. Aber davor war es mehrere Jahre ein Däne. Und er war früher Geschäftsführer wirklich eines großen Unternehmens in Dänemark und hat einfach gesagt, jetzt, wenn er in den Ruhestand wechselt, dann von so einer hohen kognitiven Last auf gar keine will er nicht. Und hat sich dann sozusagen statt dem Marathonlauf den Gedächtnissport als Ausgleichssport gesucht und dann mit viel Eifer auch viele Turniere auf der Welt besucht und enorm gute Ergebnisse erzielt.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Konrad, lassen Sie uns mal kurz was ausprobieren. Ich habe 4 Zuschauer, die hier sind vor Ort, gebeten, sich je 5 Begriffe auszudenken. Die stehen jetzt hier im Saal und werden die Begriffe laut und deutlich vorlesen. Und wir schauen dann einfach mal, wie viele dieser Begriffe Sie sich davon spontan behalten haben und ob Sie die in der richtigen Reihenfolge wiedergeben können. Okay? Okay, bitte okay. Start.
Geschirrspülmaschine, Bananenschale, Radiologe, Bremspedal und Sprachfehler.
Nächste Begriffe bitte.
Schal, Rhetorik, Risiko, Rede, Fabrik.
Bitte, was war das letzte?
Fabrik.
Und davor Risiko, oder?
Das, also Schal, Rhetorik, ja. Risiko, Rede, okay. Fabrik.
Nächste Begriffe.
Frühlingsgefühle, Kochangriff, Sommernachtstraum, Candlelight Dinner, Bettgeflüster.
Nächste Begriffe?
Endlosschleife, Nacktschnecke, Chorknabe, Kaffeesatz und Tretmine.
Gut. Das war der Chorknabe?
Ja.
Gut. Also bei mir ist Nacktschnecke hängen geblieben, Herr Konrad. Und Bettgeflüster, was ist bei Ihnen hängen geblieben?
Okay, Geschirrspülmaschine, Bananenschale, Radiologe, entweder das Gas oder das Bremspedal. Das Bremspedal, glaube ich. Das eine lasse ich kurz mal aus, danach war der Schal und die Rhetorik. Noch eins kurz auslassen, Rede und Fabrik. Und Frühlingsgefühle, eins ausgelassen, Sommernachtstraum, Candlelight Dinner, Bettgeflüster, Endlosschleife, die Nacktschnecke, kurz eins ausgelassen, die Tretmine, lösen wir es noch nicht auf. Ich glaube, ich komme gleich noch drauf. Jetzt bin ich gerade selber ein bisschen verwirrt.
Macht nichts, aber das war eine ganze Menge Begriffe. Ich habe ja, jetzt nicht...
da Sie ist der Sportler ein bisschen ehrgeiziger.
Sie sind nicht zufrieden. Also nee, für mich war es eine ganze Menge. Wie viel waren es? Ich kann es nicht erkennen.
Also es waren sehr viele. Es waren 3 unbeantwortet. Und die letzten 2, soll ich sie schon auflösen
nee,
oder
nicht,
auflassen?
Noch nicht. Gut.
Okay, aber wir dürfen jetzt schon mal weiterreden.
Ja, natürlich.
Ja?
Ja.
Sie können das ja auch später
genau,
auflösen.
Genau, ich will den nächsten Song noch mal zum Suchen im Kopf benutzen.
Also Sie haben auf jeden Fall etliches gewusst. Es ist ja auch schwieriger. Sie haben ja normalerweise Zeit, sich die Dinge einzuprägen. Und hier mussten Sie direkt damit rausrücken. Wie merken Sie sich sowas?
Mit einer bestimmten Gedächtnistechnik, wo ich mir die Begriffe als Bilder dann vorstelle. Und zwar anhand eines Weges, dass ich einen Weg, den ich vorher wusste. Ich wusste vorher schon, wo ich lang gehe, also den denke ich mir nicht beim Merken aus, in dem Fall durch meinen Garten, die Bilder an verschiedenen Wegpunkten abgelegt habe. Los ging es jetzt zum Beispiel, da ist so ein Gitter im Boden, da unten drunter stand der Geschirrspüler. Und daneben ist so ein Wasserhahn und statt dem Schlauch habe ich da eine Bananenschale in meiner Vorstellung dran angeschlossen. Und ja, so geht das dann entsprechend schrittweise weiter.
Also ist es denn für das Gehirn immer leichter, Dinge in Bildern zu erfassen?
Ja, so pauschal würde ich das schon sagen, weil einfach unser Gehirn darauf ausgelegt ist. Wenn man sich überlegt, wo das Gehirn evolutionsmäßig herkommt, war es immer wichtig, sich zu merken, wie etwas ausschaut und auch wo etwas ist. Wo ist Schutz, wo ist Gefahr, wo ist Futter? Das war immer wichtig. Und wenn dann an einem Ort etwas Spannendes passiert, können wir uns in Bezug auf den Ort immer genau daran erinnern. Und jetzt passieren die spannenden Dinge an den Orten, allein in meiner Vorstellung. Aber darum kann ich sie dann trotzdem zuordnen und abrufen.
Ist Ihnen noch ein Begriff eingefallen eben?
Chorknabe.
Okay, Chorknabe, genau.
Der kam nach der Nacktschnecke.
Gut, und wenn Sie zu Hause selbst mal die ein oder andere Gedächtnistechnik ausprobieren und Ihr Gehirn trainieren wollen, dann gehen Sie auf unsere Homepage www.swr1.de. Da finden Sie einen Link zum kostenlosen Online-Trainingsprogramm von Memory XL, einem Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, den Gedächtnissport einem breiten Publikum zugänglich zu machen und dessen Präsident unser heutiger Gast ist, Boris Nikolai Konrad.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Konrad, dass Sie heute solche Gedächtnisleistungen vollbringen, verdanken Sie ausgerechnet Verona Poth einst Feldbusch. Wie kam das?
Das kam dazu, dass im Jahr 2002 bei einem Privatfernsehsender eine Sendung namens Grips Show lief, wo der damalige deutsche Gedächtnismeister Gunther Karsten aufgetreten ist und dann eine Stunde hinter der Bühne Frau damals noch Feldbusch eine Gedächtnistechnik beigebracht hat. Und der beabsichtigte Effekt, dass man dachte, wenn die das kann, kann ich das auch, hat bei mir voll durchgeschlagen. Und dann wollte ich das auch mal ausprobieren.
Sie standen damals kurz vorm Abi.
Genau, es war ein Jahr vom Abitur und ich dachte mir, hey, vielleicht bringt mir das ja irgendwas. Ich will es zumindest mal versucht
Hat's
haben.
Hat es was gebracht?
Es hat was gebracht, ja.
Okay, was?
Ja, fürs Abi schon ein bisschen, dass ich dann für einige Prüfungen schneller lernen konnte. In der Schule war ich immer ganz gut, aber nicht überragend. Zur Uni hin habe ich das dann weiter geübt und an der Uni habe ich dann 2 Studiengänge in der Zeit von einem mit Auszeichnung abgeschlossen.
Also Informatik haben Sie studiert und Physik.
Dankeschön.
Man sieht, es bringt was. Sie haben vorhin ja vorgeführt, wie Sie sich viele Begriffe in kurzer Zeit merken können. Können Sie noch mal für uns was machen, auch was die Hörer zu Hause mitmachen können, vielleicht, wo sie sich was Sinnvolles merken, nicht Begriffe wie Nacktschnecke oder keine Ahnung was.
Gerne. Das Spannende ist, dass man über solche Begriffe auch zu sinnvollen Informationen kommt. Ich würde einfach mal hier in den Raum schauen und Sie müssen jetzt mal alle mitmachen. Ich erzähle Ihnen jetzt eine kleine Geschichte. Bitte versuchen Sie, sich die so gut wie möglich vorzustellen. Einverstanden? Stellen Sie sich doch mal bitte vor, hier vor uns auf dem Tisch ist ein riesiger Haufen Heu aufgestapelt, ein riesiger Heuhaufen. Weil wir sie jetzt gar nicht mehr sehen können, grabe ich mit meinen Händen eine Lücke in den Heuhaufen hinein. Durch die Lücke springt von hinten nach vorne ein Hai über den Tisch. Dieser Hai beißt einen Mann. Und der Mann schielt vor Schmerz zur Seite. Also hier war ein Heuhaufen, ich mache eine Lücke hinein. Der Hai springt durch, beißt den Mann, der schielt zur Seite. Da, wo er hinschielt, passt hier ganz gut, steht ein Kasten. Auf diesem Kasten steht ein Sack. Fassen Sie den mal an, der ist ganz rau, so ein alter Leinensack. Und der Sack ist gefüllt mit frisch gemähtem Weizen. Vielleicht nehme ich mal eine Hand, der ist gefüllt mit Weizen. Da kommt ein Herzog vorbei. Dieser Herzog sieht den Weizen auch, will seinen Teil haben, lässt den Besitzer bekommen und ruft in ganz rauem Ton, dass er davon was haben will. Der Hai beißt den Mann, der schielt zum Kasten, darauf der Sack Weizen. Der Herzog kommt und befiehlt in rauem Ton, dass er was haben will. Der Besitzer sagt, nö, nix da, du hast schon einen Teil von meiner Gans bekommen. Seitdem humpelt die. Du kannst gerne was abhaben, du musst das aber bezahlen. Ich will dafür Kohle sehen. Und gerade als er mit Kohle bezahlen will, kommt ein Wolf vorbei. Der Wolf verscheucht beide und schaut einem Gaukler zu. Und der Gaukler steht hier und jongliert Steine und Eier. Auf dem Kasten der Sack Weizen, der Herzog befiehlt rau, dass er was haben will, muss bezahlen mit Kohle, wird vom Wolf verscheucht. Der Wolf schaut, schauen Sie auch mal hin, hier einem Gaukler zu, der jongliert Steine und Eier.
War's das?
Wollen wir mal schauen, ob es geklappt hat?
Nee, ich wollte gerade sagen, hatte ich nicht gesagt, Sie sollen was Sinnvolles machen?
Ja, da kommen wir noch zu.
Okay.
Ja. Ich würde mal erstmal testen, ob es geklappt hat, würde ich sagen. Ich habe gerade ein paar Begriffe so überbetont, die lasse ich jetzt weg und die rufen Sie alle so laut Sie können rein. So richtig laut, damit die Leute zu Hause auch hören können. Einverstanden? Gut, ich sehe viel Nicken. Hier war ein riesiger Haufen mit? Ich mache hinein eine. Springt durch der?
Hai.
Beißt wen den?
Mann.
Der Mann macht was der?
Schielt.
Zum?
Kasten.
Da drauf steht ein?
Sack.
Der Sack ist gefüllt mit?
Weizen.
Weizen. Da kommt jemand ein?
Herzog.
Der Herzog gefühlt wie ganz?
Rau.
Rau, dass er was, etwas haben. Er muss bezahlen mit?
Kohle.
Wird verscheucht von einem?
Wolf.
Der Wolf schaut wen zu dem?
Gaukler.
Und der Gaukler jongliert was?
Schielt.
Und Eier. Herzlichen Glückwunsch, Sie alle hier und auch zu Hause haben sich gerade die Reihenfolge passend heute aller deutschen Bundespräsidenten seit Gründung der Bundesrepublik Deutschlands bis heute eingeprägt.
Super. Eine Wahnsinnsleistung. Wir sind jetzt alle schlauer. SWR1, Leute live aus Wasehimskloster, Engelthal in Ingelheim mit dem Hirnforscher und Gedächtnisweltmeister Boris Nikolai Konrad.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Herr Konrad, Sie sind auch mehrfacher Weltrekordhalter im Namen merken. Eben haben Sie uns mit der Geschichte gezeigt, wie man sich die Namen der Bundespräsidenten merken kann.
Ich habe gesagt, wir haben uns die Präsidenten gemerkt, aber ob jetzt jeder die Namen gefunden hat, weiß ich noch gar nicht. Wissen Sie noch, wie es losging? Hier auf dem Tisch war ein Haufen aus
Heu,
genau. Und Heu ist jetzt mein Bild. Und dann weiß ich, Heus, klar, Heus war der erste Bundespräsident, weil die Brücke ausreicht, um mich dran zu erinnern. Und am Ende war dann der Wolf für Herrn Wulff. Der schaut dem Gaukler zu, dann weiß ich, Gauk. Und ja, ich nehme es schon mal vorweg, ich glaube, das können wir machen heute Nachmittag. Der Gaukler jonglierte mit, was waren's? Steine und Eier. Herr Steinmeier dürfte heute Nachmittag dann folgen. Und dann sind wir beim aktuellen Präsidenten und sogar seinem Nachfolger angekommen. Weil ich diese Begriffe habe, die mich an den Namen erinnern. Ich muss nicht, das ist ganz wichtig, den Namen exakt verpacken. Das Bild muss mich nur dran erinnern. Gaukler, Gauk ist der Name.
Das wir probieren dann. Das hier nochmal aus. Wir haben zwei Zuschauer gebeten, ihren Namen zu nennen. Würden Sie Ihren Namen bitte nennen?
Martina Preyer.
Preyer?
Preyer.
Aus?
Bingen.
Martina Preyer aus Bingen. Breyer wie der Brei, oder was?
Mit Y.
Okay, Entschuldigung, jetzt habe ich es mir vorgegeben.
Ja, aber das ist genau richtig. Und man kommt dann ja auf diese, man überlegt es ja schon beim Klang. Und wenn okay. man sich das dann bildhaft geschrieben, vorstellt.
Geschrieben mit Y.
Okay.
Genau, wenn man sich dann vorstellt, wäre das entsprechend das Bild. Also, Frau Breyer, würde ich mir tatsächlich vorstellen, dass sie hier, wir frühstücken hier alle auch zusammen ganz nett, die ganze Zeit nur ganz viel Brei isst. Und dann weiß ich Brei. Nein, der Name ist nicht Frau Brei, es ist Frau Breyer. Sie haben recht, Schreibweise ist nochmal was anderes.
Und Martina? Martina,
ich denke bei Martin und Martina immer an Sankt Martin. Das heißt, sie ist jetzt fertig, das heißt, sie nimmt ihren halben Mantel und steigt dann auf ihr Pferd und reitet raus.
Durch den Brei, okay. Die andere Dame bitte.
Mein Name ist Sabine Nemnig.
Aus?
Boppert Buchholz.
Genau, bei Sabine denke ich immer an eine Biene. Sie sieht eine Biene und wird so ein bisschen unruhig und nämlich. Das klingt ein bisschen wie nämlich, weil sie nämlich ganz dolle Angst vor Bienen hat. Und ja, so kann ich mir diese Bildgeschichte entsprechend dann aufbauen.
Wenn Sie die beiden Damen jetzt in einem halben Jahr treffen würden im Supermarkt, wissen Sie dann immer noch, wie die heißen?
Nicht sofort. Ich muss dafür das auch einmal wiederholen. Das heißt, wenn ich das behalten möchte, würde ich nachher, wenn ich jetzt den Raum verlasse, nochmal überlegen, welche Bilder habe ich mir gemacht. Und wir haben jetzt nur die Bilder genannt, was beim Radio auch ein bisschen schwierig ist. Ganz wichtig ist, ich muss natürlich die Person dabei sehen, dass sie das tut. Ich sage also nicht einfach Breyer, das klingt wie Brei und denk an Brei, sondern ich sehe genau sie, das tun, wie sie ganz eifrig begeistert dabei ist, diesen Brei zu essen und dann ihren halben Martinsmantel anzieht. Das heißt, ich sehe sie das tun. Und wenn ich da dann später nochmal dran denke, geht das auch direkt ins Langzeitgedächtnis und dann wäre ich guter Dinge, dass das auch in einigen Monaten noch klappt. Nicht für immer, natürlich, es sei denn, ich will das. Dann müsste ich es aber bewusst wiederholen.
Namen merken, das war Ihr erster Weltrekord, mit dem Sie ins Guinness Buch der Rekorde gekommen sind, neben der Frau mit dem längsten Damenbart und dem Menschen mit den längsten Fingernägeln, wie Sie so schön in Ihrem Buch schreiben. Was mussten Sie in puncto Namen merken leisten, um den Guinness Weltrekord aufzustellen?
Ja, als ich Ihnen das erste Mal selbst aufgestellt habe, dann stand der schon, das war keine neue Kategorie und ich habe ihn überboten. Beim ersten Mal, wo ich es geschafft habe, den Rekord dann aufzustellen, habe ich mir 195 Namen in 15 Minuten zu den passenden Gesichtern eingeprägt. Ganz kurz konkret heißt das, jeder Vor- und Nachname gibt einen Punkt. Also wenn ich von einem Menschen Vor- und Nachnamen habe, zählt das als zwei Namen. Und wenn ich bei einer Person weiß, das war ja Sabine, aber Nachnamen weiß ich jetzt nicht, das war nämlich, aber wenn ich es nicht wüsste, wäre das nur ein Punkt. Und ich muss es hinter den richtigen Gesichtern zuordnen. Das macht man beim Turnier mit Fotos, weil es einfach schneller geht als mit echten Menschen. Und das waren 195 in 15 Minuten.
Wahnsinn. Und heute liegt Ihr Rekord bei?
Im Guinnessbuch 201. Ich habe vor einem Jahr noch bei dem Turnier in Istanbul dann 215 geschafft, aber bei Guinness eingetragen zu werden, ist ein bisschen schwierig. Darum ist der Guinness-Rekord noch 201.
Wahnsinn. Sie sind inzwischen vierfacher Guinness-Rekordhalter. Mir war, bevor ich mich mit dem Thema durch Ihr Buch beschäftigt habe, gar nicht klar, wie schwierig das ist, wie aufwendig, um da reinzukommen. Was muss man tun, um ins Guinness-Buch der Rekorde zu kommen?
Ja, es ist halt, muss man wissen, natürlich ein total spannendes Buch und das ist deren Produkt. Und was dahinter steht, die Rekordeverwaltung wird dann nicht so akribisch gemacht, wie das Marketing des Buches. Um es nett zu formulieren, weil ich finde es immer noch ein ganz tolles Projekt. Also man muss seinen Rekord vorher anmelden, rechtzeitig vorher. Das heißt mehrere Wochen vorher, dann muss der genehmigt werden, dass man das versuchen möchte. Dann muss der Rekord von drei unabhängigen Zeugen, am besten Notaren oder Universitätsvorsitzenden, begutachtet werden, die das dann schriftlich dokumentieren und einreichen müssen, nebst einem Video des kompletten Versuchsablaufs. Und vor dem Namenmerken-Rekord hatte ich mal versucht, den Rekord im Namen Geburtsdaten merken, das ist noch eine eigene Kategorie, zu brechen. Und dann war dann auch die Anforderung an die Videos, wie man die Menschen sehen muss und dass nicht einer mir ein Zeichen hinter der Kamera gibt, das alles zu dokumentieren, so aufwendig, dass das deshalb kaum möglich war.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
SWR 1, Leute live aus Ingelheim mit dem Hirnforscher und Gedächtnisweltmeister Boris Nicolai Konrad. Herr Konrad, das Gedächtnis ist ja vor allem so interessant, weil wir einerseits wissen, was es leisten kann, andererseits wir aber auch fürchten, dass wir ganz schön viel vergessen können und es selbst auch schon erfahren haben. Ganz tragisch hat es bei der letzten Fußball-Weltmeisterschaft den Nationalspieler Christoph Kramer erwischt, der, wie Sie in Ihrem Buch schreiben, als bisher einziger Mensch weltweit die Erfahrung gemacht hat, Fußball-Weltmeister zu werden, ohne sich daran erinnern zu können. Wie ist es passiert?
Ja, viele haben es wahrscheinlich gesehen. Er ist relativ überraschend eingesprungen ins Team im Finale, wo er nicht unbedingt mit rechnen konnte, weil sich ein anderer Spieler vorher verletzt hat und hat dann recht früh im Spiel einen Schlag gegen den Kopf bekommen, eine Schulter gegen seinen Kopf bekommen, wodurch er kurzfristig ohnmächtig war, was dann zu einer kurzfristigen Störung des Systems geführt hat, sodass die Zeit kurz davor und auch die Zeit danach im Gehirn einfach nicht verarbeitet werden konnte. Diese neuen Informationen konnten nicht mehr ins Gehirn aufgenommen werden, was eben dazu führte, dass er irgendwann den Schiedsrichter fragte, ob das hier wirklich das WM-Finale ist und der dann das Zeichen gab.
Er hat es mehrfach gefragt.
Ja, ja, genau.
Er hat immer gesagt, ja, ja, ist und dann kam er wieder nach ein paar Minuten und hat gesagt, welches Spiel?
Und das ist dann wirklich ein Grund und das war auch die einzige richtige Entscheidung, dann zu sagen, okay, das ist auch Verdacht, dass dann möglicherweise größere Beschädigung des Gehirns droht. Ein Schlag kann das Gehirn meistens gut ab, ist dann aber für einige Zeit in einem sehr fragilen Zustand und dann ein zweiter Schlag kann dann wirklich sehr erhebliche Konsequenzen haben, weshalb ihn auszuwechseln die einzige richtige Entscheidung war.
Gibt es denn eine Chance für ihn, dass diese Erinnerung wiederkommt? Weil es ist ja schon traurig, wenn ich Weltmeister werde und es nicht mitkriege.
Er kann sich daran erinnern, dass er jetzt die Bilder sieht, dass er da mitgespielt hat, aber die eigene Erinnerung wird nie wiederkommen, weil sie in dem Moment gar nicht entstanden ist. In dem Moment war das System gestört, die Erinnerung ist gar nicht entstanden, darum kann da auch nichts wiederkommen.
So. Also selbst wenn ich keinen Schlag gegen den Kopf kriege, ich suche mindestens einmal pro Woche meinen Autoschlüssel oder gehe auch ab und zu mal in den Keller und weiß nicht mehr, was ich holen wollte, ist es noch normal oder muss ich mir da schon anfangen, Gedanken über Demenz zu machen?
Ich würde vermuten, dass das noch normal ist. Mal den Schlüssel zu suchen, ist völlig normal. Auch da ist häufig die Erinnerung gar nicht entstanden, wenn ich vielleicht noch drei andere Dinge im Kopf hatte. Sie haben auch Kinder, sie kommen vielleicht mit denen nach Hause, wollen sich um die kümmern, nehme ich den Schlüssel irgendwo hin und die Erinnerung ist gar nicht entstanden. Es ist im Gehirn nie angekommen, wo ich den Schlüssel hingetan habe. Dann kann ich mich auch nicht dran erinnern. Das heißt, da geht es wirklich darum, vielleicht eine Routine zu finden oder einen Ablauf, dass ich das immer gleich mache. Beim Keller ist was anderes. Da wussten sie ja, warum sie hingehen. Und wenn sie dann angekommen sind, vielleicht nicht mehr, warum sie da sind. Dann kennen sie es vielleicht auch, kennen vielleicht viele von ihnen auch. Wenn man dann wieder nach oben geht, weiß man auch wieder. Genau. Tipp fürs nächste Mal. Unten, Augen zu, in der Vorstellung nach oben gehen. Wenn sie dann in ihrer Vorstellung oben sind, wissen sie auch, warum sie unten stehen. Das funktioniert wirklich. Müssen sie mal ausprobieren.
Und wenn sie wieder nach oben gehen, spart es das Fitnessstudio auch
das
gut.
Das ist auch richtig, ja.
Jetzt weiß man ja aus der Hirnforschung über Alzheimer bestimmte Dinge, zum Beispiel, dass sich in den Hirnzellen schadhafte Eiweißfäden bilden oder dass man im Gehirn fast aller Erkrankten bestimmte Plaques findet, also Proteinablagerungen. Andererseits gibt's, darüber schreiben Sie auch in Ihrem Buch, interessanterweise auch Leute, die diese Plaques haben im Hirn, aber trotzdem keinerlei Anzeichen von Demenz zeigen. Also es irgendwie schaffen, trotz ähnlicher medizinischer Befunde, ganz normal weiterzuleben. Genau. Wie kann sowas sein?
Ja, wie es genau sein kann, weiß die Forschung noch nicht. Darum wird da viel dran geforscht und ist das auch ein Themengebiet, was viel Kritik abkriegt in der Forschung, weil viel geforscht wird, man es trotzdem nicht weiß. Die einfachste Erklärung ist die sogenannte kognitive Reserve. Das heißt, bei diesen Menschen gehen vielleicht einige Verbindungen verloren, einige Synapsen werden durch diese Plaques geschädigt und können nicht mehr benutzt werden. Weil aber genug Umwege da sind, genug Umleitungen gebaut wurden, funktioniert das System trotzdem noch. Kennen wir von den Verkehrsnachrichten, wenn genug Umwege da sind, ist die gesperrte Autobahn gar nicht so schlimm. Wenn dann auch die Umleitungswege verstopft sind, erst dann wird's zum Problem.
Also das heißt, durch Gedächtnistraining zum Beispiel kann man solche Umwege schaffen und kann dann auch der Demenz vorbeugen.
Genau, der beste Weg ist wirklich einfach, sein Gehirn weiter zu benutzen. Wer vielleicht auch Angehörige hat, die seiner Frühform von der Demenz sind, manche haben dann den Drang, denen alles abzunehmen, dem bei all zu helfen. Das ist das Falsche, weil dann wird nur das Gehirn noch weniger gefordert und es geht noch schneller voran. Sondern Herausforderungen setzen. Aber auch sich selber, wenn man älter wird, einfach zu sagen, ich will mich weiter herausfordern. Darum geht's eigentlich. Kreuzworträtsel können ein guter Weg sein, aber wer immer von der gleichen Zeitschrift das Kreuzworträtsel löst, kennt irgendwann alle Fragen, dann ist das keine Herausforderung mehr. Und dann kann Gedächtnissport ein guter Weg sein, aber auch nochmal eine neue Sprache lernen und einfach ganz allgemein, das wissen wir sowieso, soziale Kontakte halten. Soziale Kontakte sind enorm gut für das Gehirn, weil ich nie weiß, was der andere macht. Der andere bringt immer was Neues und darum habe ich dann immer das Neue, was für mein Gehirn das beste Training ist. Und Gedächtnissport kann ein Weg sein in jedem Alter, es kann dem Studenten helfen, besser zu lernen, aber auch dem Senioren mit Freude sein Gedächtnis zu erhalten. Ich will aber das nicht überbetonen, es ist ein Weg von vielen.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Wie immer, wenn wir draußen sind, gibt's auch Fragen unserer Zuschauer an unseren Gast. Hier eine Frage von Anne Zeif aus Bürstadt. Die möchte wissen, kann ich irgendwie beeinflussen, was ich vergesse und was nicht?
Ja, kann ich. indem ich selber bewusst daran denke. Das heißt, insbesondere, wenn ich heute was gelernt habe, wenn ich abends nochmal bewusst dran denke, die eigene Erinnerung aus meinem Gedächtnis raushole, wird es, wie genau wissen wir noch nicht, aber wird es im Gehirn als wichtig markiert und danach im Schlaf, wo unser Gehirn das Langzeitgedächtnis bildet, besser eingebunden. Das heißt, alles, was ich selber aus meinem Gedächtnis abrufe, bewusst, wird danach deutlich besser abgespeichert.
Eine Frage von Dieter Gerlach. Der fragt, warum können viele Männer sich nur auf eine Sache konzentrieren, Frauen sich jedoch auf mehrere gleichzeitig? Und gibt es eine Möglichkeit, das auch als Mann zu lernen?
Ja, ob das überhaupt so stimmt, ist die eine Frage.
Das müssen Sie jetzt sagen.
Ja, natürlich, das ist richtig. Und ganz genau begründen kann man das nicht. Es gibt gewisse, auch da wieder über die Evolution entstandene Unterschiede, was einfach immer die Herausforderungen waren, die Menschen sich selber gestellt haben. Und da war es halt in der Menschheitsgeschichte schon immer so, dass die Frauen sich auch eher mit der Erziehung beschäftigt haben. Und da war einfach auch schnell auf etwas reagieren können wichtiger als beim Mann, der eine Stunde das Mammut belauern musste, um dann die eine richtige Entscheidung zu treffen. Man kann alles trainieren, indem man einfach sich Herausforderungen setzt, bewusst versucht, sowas gleichzeitig zu machen, kann man das verbessern. Generell, und darum sage ich, ob das so die Frage, das so stimmt, ist die Frage, ist der Mensch eigentlich nicht multitaskingfähig? Unser Kurzzeitgedächtnis hat einen relativ geringen Platz und echtes Multitasking findet da nicht so wirklich statt.
Rita Tietze aus Ingelheim fragt, haben Sie einen Tipp, wie man das Gehirn zur Ruhe bringt? Also zum Beispiel, wenn man nicht schlafen kann, ja, können Sie Ihre Gedanken zum Beispiel aus- und anschalten, wenn Sie es möchten?
Aus- und anschalten nicht, aber Dinge wie Meditation und Achtsamkeit, heißt es häufig, heute auch, können da sehr wohl helfen. Also da gibt es auch inzwischen sehr viele Studien zu, dass es einen kurzfristigen Effekt in dem Moment hat. Sie kennen das vielleicht, wenn man auf seine Atmung bewusst achtet und zulässt, dass andere Gedanken da sind, sich nicht darüber ärgert, dass man dann abends noch Gedanken im Kopf hat, weil das ist normal, aber sagt, okay, ich lasse den Gedanken jetzt wieder gehen, stelle mir vielleicht doch bildhaft vor, dass der wieder geht, konzentriere mich auf die Atmung, dann kann man sich selber beruhigen. Und wenn man das regelmäßig macht, gibt es da auch einen Trainingseffekt, der auch hirnforschungsmäßig nachgewiesen ist, dass das auch langfristig sich günstig auswirkt.
Jürgen Bugler aus Alter Kühls fragt, mich interessiert, ob es Sie nicht auch belastet, ein solch gutes Erinnerungsvermögen zu haben. Es gibt doch sicher Dinge, die Sie auch lieber vergessen möchten, oder?
Natürlich. Und es belastet mich gar nicht, weil ich muss es anschalten. Ich muss meine Technik benutzen. Auch das konnte ich zeigen. Es ist da fast schon ernüchternd. Wenn ich die Technik nicht benutze, bin ich kein bisschen besser als jemand anders auch, wo wir genau wieder am Anfang bei der ersten Frage sind, was halt sehr viel dafür spricht, dass mein Gehirn halt auch nicht so wirklich besonders ist. Und wenn ich mir das ganz oft sage, glaube ich das auch.
Sebastian Tietze aus Ingelheim fragt, haben Sie einen Tipp, wie man als Schüler eine Sprache gut und schnell erlernen kann?
Ja, mit den Gedächtnistechniken, eine, die vor allem für Vokabeln und Sprachenlernen hilft, ist die Schlüsselwortmethode. Funktioniert ganz ähnlich, wie wir das bei den Namen schon hatten. Ich suche mir für das zu merkende Wort ein Bild und das verknüpfe ich dann mit der tatsächlichen Bedeutung. Ich bräuchte jetzt 5 Minuten länger, um es zu erklären, die wir leider nicht haben. Ich habe zum Beispiel auf meiner Internetseite, kann man sich komplett kostenlos ein PDF runterladen, wo die Gedächtnistechniken erklärt sind, was auch ein Schüler sich leisten kann, da muss man kein Buch kaufen. Und da habe ich das auch nochmal genau an Beispielen dargelegt. Also wer gerade da Interesse dann hat, Schlüsselwortmethode in dem PDF, was man auf meiner Seite kriegen kann, einfach sich anschauen. Da kann man super mitlernen. Ich habe, als ich nach Holland gegangen bin, an einem Wochenende die häufigsten 1000 Vokabeln des Holländischen gelernt und danach dann eigentlich das meiste verstanden. Jetzt bin ich Gedächtnissportler, aber jeder andere kann mit der Technik dann vielleicht auch 300-400 schaffen und das ist zumindest 10-mal mehr als ohne.
Hier noch eine Frage. Wie lange gibt es denn schon solche Methoden der Gedächtnistechnik, möchte jemand wissen?
Wie lange es die Methoden schon gibt, ist eine ganz spannende Frage. Wie lange es den Sport schon gibt, ist einfach. Seit 1990, da gab es die erste Weltmeisterschaft. Die Methoden kann man schon nachlesen bei den griechischen Rhetorikern, auch aus der lateinischen Zeit. Rhetorica Athenaeum ist das älteste bekannte Rhetorikbuch der Welt. Da steht zum Beispiel drin, um sich lange Reden zu merken, benutzt man natürlich die Routenmethode, die ich auch schon erwähnt habe. Ungünstig, sehr frei übersetzt, ist der nächste Satz, erkläre ich hier aber nicht, kennt ja eh jeder. Das hat sich im Laufe der Zeit etwas verändert. Aber es gibt gerade ein ganz neues Buch, auch von einer Historikerin, ich glaube aus den USA, die nachweist da schon, dass viele Gebäude, die man auch aus Ägypten kennt, Pyramidenstrukturen und so, eigentlich Gedächtnisstützen sind. Also man kannte die Grundidee, in Bildern zu denken, um sich Fakten zu merken, auch schon vor noch viel mehr 1000 Jahren.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Boris Nikolai Konrad hat hier gerade wild Becher zu Pyramiden aufgestapelt. In einem Wahnsinns-Tempo-Stacking nennt sich der Sport. Sie betreiben das zur Entspannung, Herr Konrad. Inwiefern hilft dieses Stacking bessere Hirn- und Gedächtnisleistung zu vollbringen.
Es gibt einige Studien, die zeigen, dass das, wie andere Sportspieler, auch dazu führt, weil man auf beiden Seiten der Körperhälfte komplexe Bewegungen macht, die Koordination zu verbessern und dass sich das sogar auf kognitive Leistung auswirkt.
Also so wie Jonglieren.
Genau, vergleichbar. Jonglieren wäre ähnlich. Wer Jonglieren spannend findet, hat einen guten Weg, aber das ist dann halt auch nochmal so als kompetitives Spiel auch eine ganz nette Sache.
Was hilft denn jetzt außer Becher stapeln und Gedächtnistraining noch, um fitter zu werden, um sein Gedächtnis zu verbessern? Es gibt ja auch immer wieder so Wundermittel, Nahrungswundermittel wie Fischölkapseln, Ginkgo, Coenzym, Q10, das ist sogar in meiner Hautcreme drin.
Na? Klar, da gibt es immer wieder neue Hypes. Ich bin da eher skeptisch. Es hat auch einen Grund, warum das meiste beim Hype bleibt. Viele Menschen erhoffen sich dann durch die Pille die schnelle Wirkung, dann ist alles gut. Am Ende ist es meistens halt doch ein bisschen mehr Aufwand und wer dann in Training auch ein bisschen Arbeit investiert, kann deutlich größere Effekte erzielen, als jemand, der die Pille schluckt. Und Nahrungsergänzungsmittel können Sinn machen, wenn gewisse Mangelerscheinungen da sind. In allermeisten Fällen ist es aber nicht nötig.
Auf was sollte ich denn aber trotzdem bei der Ernährung achten, um fit im Hirn zu bleiben?
Generell eine gesunde Ernährung, das ist jetzt nichts Neues, ist sinnvoll, wenn man zum Beispiel Energie aus Vollkornprodukten hat, die werden deutlich langsamer im Körper abgebaut, hat man länger mehr Energie zur Verfügung. Natürlich braucht der Körper Zucker, um dann auch Blut und Sauerstoff ins Gehirn zu transportieren. Und wenn ich dann einen Schokoriegel esse, habe ich den halt nur sehr kurzfristig und sehr stark. Und wenn ich halt gesündere Produkte, die durchaus auch dann länger im Körper verarbeitet werden, benutze, habe ich halt deutlich länger mehr Energie. Genauso Wasser ist einfach wichtig, viel trinken. Sie haben mich vielleicht auch beobachtet, meine Flasche ist schon wieder leer. Das Blut muss natürlich flüssig sein, um zu fließen. Und wenn ich halt zu wenig trinke, habe ich auch da schon ein Problem.
Darum einfach zu wenig Sauerstoff im Hirn wahrscheinlich dann einfach. Ne? Wie viel trinken Sie bei so einem Wettbewerb?
Oh, bei so einem Wettbewerb viel. Da können ja schon mal 5-6 Liter am Tag sein. Also es ist dann fast wie beim körperlichen Sport.
Schlaf, wie wichtig ist Schlaf?
Schlaf ist enorm wichtig. Da hört man auch immer wieder, findet im Internet Leute, die versuchen, Schlaf zu reduzieren, damit man mehr Stunden vom Tag hat. Das ist absolut das Falscheste, was man tun kann. Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber Herr Trump zum Beispiel sagt ja, dass er nur 4 Stunden schläft. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt drauf komme.
Das kann ich mir jetzt auch nicht erklären.
Also, ich habe es vorhin ganz kurz in dem Satz erwähnt, auch das Forschung, die bei uns gemacht wird. Langzeitgedächtnis wird im Schlaf gebildet und im Schlaf wird das Kurzzeitgedächtnis sozusagen aufgeräumt. Wir können das weglassen, aber das wirkt sich immer negativ auf die Kognition aus. Schon wenige Stunden Schlafentzug können dann ein Problem darstellen. Und darum ist ausreichend Schlafen, was sich für jeden unterscheidet, wie viel das ist, enorm wichtig für das Gehirn.
So, Herr Konrad, jetzt am Ende der Sendung nochmal Hand aufs Herz. Wir haben ja ganz viel drüber gesprochen, was Sie sich alles merken können. Vorhin haben Sie ein paar wenige Worte vergessen, aber wann haben Sie denn im Alltag das letzte Mal was vergessen? Haben Sie zum Beispiel den Jahrestag, an dem Sie Ihre Freundin kennengelernt haben, schon mal vergessen oder Ähnliches?
Nee, das zum Glück nicht. Das wird mir, glaube ich, sehr aufs Brot geschmiert. Da bin ich dann schon sehr aufmerksam, meine Techniken auch zu benutzen. Aber wie ich gesagt habe, ich muss sie benutzen. Und einen Schlüssel habe ich auch schon mal gesucht, weil ich in dem Moment, wo ich ihn dann aus der Hand gelegt habe, nicht drauf geachtet habe, wo er hinkommt. Das kann mir natürlich auch passieren. Das ist dann durchaus auch mal drin und ich benutze auch eine To-Do-Liste, hab's aber meistens auch im Kopf, aber klar benutze ich auch Hilfsmittel, um mich da zu unterstützen.
Ist das mal eine richtig peinliche Situation, wo Sie was vergessen haben?
Ja, bei mir ist natürlich immer das, wenn ich dann mal einen Namen vergesse oder so, wird mir das natürlich sehr unter die Nase gerieben. Ich habe mal, das war vielleicht das Peinlichste, ein Radiointerview, komme ich jetzt, weil wir beim Radio sind, fast vergessen. Da klingelt dann das Telefon und die nette Dame von Berliner Radio sagte, Herr Konrad, wie abgemacht, jetzt das Interview, ich bin ein bisschen spät dran, das tut mir leid, Herr Koschwitz meldet sich sofort live in 3, 2, 1 und begann dann auch mit der Frage, schönen guten Tag, Herr Konrad, sagen Sie mal, wann haben Sie denn zuletzt etwas vergessen? Da habe ich mich irgendwie rausreden können, aber ich glaube, das war nicht mein bestes Interview. Ja.
Herzlichen Dank, Herr Konrad, dass Sie Zeit für Leute hatten. Und damit es nicht mehr passiert mit Vergessen von Radiointerviews, das ist ja ganz, ganz wichtig, habe ich als kleines Dankeschön, dass Sie Zeit für unsere Sendung hatten, ein kleines SWR1 Merk-Gedächtniskörbchen für Sie. Ja, da sind ganz viele Merkzettel drin, wo Sie sich Sachen draufschreiben können. Die können Sie sich dann mit den Kühlschrankmagneten in Hirnform, die da auch noch drauf sind, an Kühlschrank pinnen. Und falls das alles nicht hilft, können Sie dieses Notfallhirn aus Schokolade, das mit im Körbchen ist, essen. Ich weiß zwar nicht, ob man dann schlauer wird, wenn man das Notfallhirn isst, aber Schokolade macht ja bekanntlich glücklich. Und das ist ja auch schon mal was.
Super.
Herzlichen Dank, dass Sie Zeit für Leute hatten.
Ja.
Für heute sage ich Tschüss. Mein Name ist Katja Heim. Ihnen einen schönen Sonntag noch.
Auch von mir nochmal vielen Dank. Dankeschön.